Bekommen Sie auch Anrufe von außerhalb von, ob es nun Parteikollegen sind oder auch aus dem Ausland, die sagen, ey, hier in eurem gemütlichen Thüringen, was geht denn bei euch ab?
Ja, aber zunächst nochmal klarstellen. Wir gucken jetzt schon hinein in den Plenarsaal und sehen, was da passiert. Das heißt, wir sind auch handlungsfähig.
Ja,
nochmal zur Situation in den letzten Wochen. Ja, natürlich, wir bekommen Mails, auch persönlich natürlich von Freunden, Anrufe, was man so bekommt, WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten mit der Frage, was ist da los, um Gottes Willen, habt Kraft, und dann ändert sich das aber auch manchmal, ihr macht das gut, ihr macht einen verdammt guten Eindruck gerade. Also es ist alles, aber es gibt auch Leute, die Vorschläge machen, also Leute, die man nicht kennt, die sich dann die E-Mails aus dem Internet raussuchen, die einen im Fernsehen gesehen haben, sagen, ja, das habe ich gesehen, habe ihre E-Mail-Adresse rausgesucht. Ich habe da folgende Idee, die Linke muss jetzt das und das machen. Also die ganze Bandbreite kommt da auch.
Ich hoffe, Sie sammeln das alles. Ich habe ja den Mitleids- und Standortbonus letztens ausgenutzt. Da war eine Kollegin, die mir ein Interview gegeben hat, die gesagt hat, ich habe im Moment gar keine Zeit, ich habe totalen Stress, ich kann das, ich gebe keinem Interviews, aber in Erfurt, im Freien Radio, also euch muss man doch helfen. Und ein bisschen mitleidig, und aber auch so, was ist denn nur bei euch? Also eine Fassungslosigkeit und ein bisschen Thrill ist auch dabei. Eigenartig, oder?
Ja, ich war immer sehr beeindruckt. Du hast das bestimmt auch gehört, die Live-Berichterstattung von Henry Bernhardt für Deutschlandfunk. Auch da merkte man ja richtig seine Fassungslosigkeit am 5. Februar.
Und das ist ein Profi, der also schon viel erlebt hat, ne?
Definitiv. Ein Journalist, also wirklich ein Profi, mit allen Wassern gewaschen, wenn man das als Politiker mal auch wertschätzend sagen kann. Es hat keiner erwartet, und wir haben es erlebt und waren ja dann praktisch von Minute zu Minute Getriebene der Situation. Und das waren auch tolle Momente. Man geht raus vom Landtag, da standen am 5. Februar plötzlich irgendwie mehr als 300 Leute, nahmen sich in die Arme, manche hatten noch Tränen in den Augen. Dann war ich in Weimar, der Theaterplatz fast voll. Ich war dann wieder in Erfurt bei einer Veranstaltung. Alle Leute fragten nur, wie es einem geht, was ist passiert. Ich habe die Staatskanzlei gesehen, was ich mir nie für vorstellbar gehalten habe. Ist eingetreten, es haben Leute eine Menschenkette um die Staatskanzlei gebildet. Leute, die.
Gab es letzte Mal bei Andreas Vorstadt, als sie im Osten zu DDR-Zeiten das abreißen wollten.
Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber das zeigt, was es mit den Leuten emotional gemacht hat. Das heißt, die Menschen haben erstmal reagiert aufgrund einer Emotion, eines Gefühls, aber auch natürlich aufgrund einer Angst. Und wir haben Freunde in Brasilien, die dann auch schrieben, was ist da in Thüringen los? Wir haben das hier in Brasilien gelesen. Wir haben auch auf anderen Seiten, jetzt in Norwegen zum Beispiel mal gelesen, dass dort Portale ausführlich über Thüringen berichten. Hier ist ja die New York Times berichtet worden. Also da merkt man, was das ausgelöst hat. Und keiner wusste in den ersten Tagen, was passiert. Ja.
Aber ist das angemessen? Also man könnte ja den Eindruck haben von außen, dass die Leute Angst haben, dass hier der Faschismus ausbricht. Also es war doch letztlich eine demokratische Wahl. Da ist ein 5%-Cowboy, ist Ministerpräsident geworden. Alles sehr kurios. Aber war es wirklich dieser Dammbruch? War es wirklich dieser Tabubruch? War es wirklich der Angst vor der neuen Machtübernahme? Also diese Emotionen sind ja in Richtung geschwappt, wo dann Leute sagen, da gehe ich ins Exil und so. Ja, also es gab doch ganz schöne Ausschläge. Waren die menschlich verständlich, aber eigentlich übertrieben? Oder wie würden Sie das sagen?
Ich glaube nicht, dass es übertrieben war, weil seit Jahren treibt die Menschen ja schon eine Angst um, wie sich das in Deutschland entwickelt, wohin unser Wertesystem, unser Wertekanon kippt. Und die Leute sehen mit sehr großer Sorge auch die Zustimmungswerte für die AfD, die ja auch auf ein Einstellungsmerkmale sich stützen können. Das schon seit vielen Jahren. Und das heißt, das ist eine Gefahr, die wir vielleicht, und da muss man ehrlich sein, wenn man in Erfurt lebt und in der Innenstadt unterwegs ist, möglicherweise gar nicht so wahrnehmen, was da auch gesellschaftlich an Stimmung los ist. Wenn man in anderen Städten, in kleineren Städten lebt, kriegt man das schon sehr viel offener erzählt. Auch ich nehme das ja wahr, wenn ich im Fahrrad unterwegs bin, in Dörfern, in Dorfkneipen sitze und dann kommt das
Gespräch. Wir fahren mal in Dorfkneipen manchmal und gucken.
wenn man eine findet, das ist leider so, die noch offen hat. Wenn man, aber natürlich, es gibt doch nichts Schöneres, als abends mal mit dem Fahrrad aus Erfurt rauszufahren und hier auf dem Dorf in der Umgebung sich in den Biergarten zu setzen, Bier zu trinken und wieder zurückzuradeln, wenn es dunkel ist und die Fliegen einem ins Gesicht fliegen. Ja, und wenn man dann aber dort über Politik mit Menschen redet, dann merkt man, dass man sehr schnell bei Sozialpolitik ist, bei Rentenpolitik ist, und dann hat man immer schon so ein ungutes Gefühl, wenn man so bestimmte Vokabeln hört, eine bestimmte Sichtweise auf das politische System. Das ist schon dann bedrückend, wenn man selber das Gefühl hat, spreche ich es jetzt an, frage ich offensiv nach
der Position. Habe ich die Lust dazu, die Kraft?
Als Politiker hat man ja das Selbstbewusstsein verbunden auch mit so einem Sendungsbewusstsein. Man will Leute gewinnen. Und auf der anderen Seite will man Leute aber auch verstehen, um es argumentativ natürlich auch für sich aufzuarbeiten. Und ich will damit sagen, aber wir haben eine Entwicklung in dieser Gesellschaft. Und die Leute hatten das Gefühl an dem Tag, jetzt ist praktisch eine nächste Barriere überwunden. Erst sind die Parlamente gekommen. Dann gab es ja die ersten Diskussionen schon, als vielleicht die CDU und die FDP, wir hatten es bei der Hamburg-Wahl diskutiert, AfD-Anträgen zustimmten. Das hat nicht so eine große Öffentlichkeit wahrgenommen, aber politische Beobachter nehmen das schon wahr, was da passiert. Und dann gibt es plötzlich jemanden und zwei Fraktionen, die bewusst sich mit den Stimmen der AfD in Regierungsverantwortung wählen lassen wollen. Das war der nächste Tabubruch. Keiner wusste, folgt jetzt dann sofort der nächste, dass beispielsweise auch eine Regierung gebildet wird in Abhängigkeit der AfD, mit Beteiligung der AfD. Und wie sich das jetzt fortsetzt, ich glaube, an weiteren Dammbrüchen ist das, was wir gestern hier erlebt haben. Wir hätten uns beide vor 5, 10 Jahren nicht vorstellen können, dass jemand, der durch ein Gericht bestätigt, als Tatsachenbehauptung gestützt, als Faschist bezeichnet werden darf, auf dem Wahlzettel für das Amt eines Ministerpräsidenten steht und am Ende sogar noch da praktisch den Anteil der AfD-Abgeordneten dieser Größenordnung erhält. Das ist schon etwas, was dieses Land verändert hat.
Eine Stimme mehr sogar noch.
Der Kandidat der AfD am 5. Februar 3 Stimmen mehr bekommen. Gestern gab es keine Stimme mehr für Höcke. Aber es gab im dritten Wahlgang eine 23. Nein-Stimme aus der CDU-Fraktion gegen Ramelow.
Ah ja, also das muss man mal klar haben. Das ist die Ängste sind das eine, die tatsächlichen, wenn man es mal auf die Inhalte geht, die bleiben ja dann in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion, oftmals fallen die ja hinten runter. Da, mit den Inhalten und mit Themen kann man sich ja jetzt wieder beschäftigen. Zum Glück, oder sind wir jetzt tatsächlich schon im Wahlkampf und ist der Wahlkampf für 2021, der im April ja dann endet, schon eröffnet?
Nein, das glaube ich nicht. Man merkt das heute auch in der Stimmung im Landtag. Ich glaube, heute im Kommentar habe ich es gelesen, dass durch Thüringen so ein Puh geht.
Puh im Sinne von, wir sind mal Entspannung oder Erleichterung?
Erleichterung, es gibt so ein Aufatmen, so die Situation ist bereinigt. Die formale Situation der letzten 4 Wochen ist bereinigt. Es gibt jetzt erstmal wieder eine Regierung, die Parteien CDU, SPD, Grüne, Linke haben eine Lösung gefunden, die hat auch getragen, erstmal am gestrigen Tag. Und man merkt das heute auch in der Stimmung im Landtag, dass diese Erleichterung erstmal auch bei den Parteien hier zu spüren ist.
Nur mal zu erklären, was laufen jetzt gerade für Wahlen?
Wir wählen, da ja der Landtag letztes Jahr neu gewählt worden ist, werden alle praktisch jetzt Gremien neu besetzt und heute werden zum Beispiel noch die Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz gewählt.
Oh, wichtiges Thema.
Das Kuratorium für Landeszentrale für politische Bildung, Richterwahlausschuss und eben der Vizepräsident. Und ich muss auch gleich, ich sehe, der Wahlgang ist eröffnet, nochmal wählen gehen. Aber ich kann auch gerne nochmal
gucken. Ja, das wär mir eine Freude. Wir haben darüber gesprochen, wie die Zukunft aussehen könnte und wie auch dieses Land regiert werden könnte. Die Parlamentarier müssen ja zusammenarbeiten. Es gibt hier einen Pakt mit der CDU. es nennt sich Stabilitätspakt. Also sie paktieren praktisch mit der CDU. Ein breites Grinsen sehe ich bei Ihnen. Naja, es ist ja was ganz Pragmatisches. Man kann ja paktieren und zusammenarbeiten. Es ist ja, warum haben Sie das Ganze Pakt genannt?
Das heißt gar nicht Pakt.
Wie heißt es denn? Stabilitätspakt, nicht?
Es gibt ein Protokoll.
Ja? Ein Stabilitätsprotokoll.
Es gibt ein Protokoll von den Verhandlungen, die wir geführt haben, von den Gesprächen, die wir geführt haben. Und in dem Protokoll stehen die gemeinsam vereinbarten Dinge drin. Und der erste Abschnitt heißt Stabilitätsmechanismen.
Wieso bin ich auf Pakt gekommen? Ne? Ich wünsche mir das. Ne? Das ist so das Sensationslüsterne. Ein Stabilitätsmechanismus ist es. Und es ist eine Art Vereinbarung, eine Absprache. Also was Legitimes, was sehr Pragmatisches. Sie haben sich da auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie geeinigt. Es gibt aber trotzdem den Koalitionsvertrag. Gibt es denn Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, die Sie jetzt streichen mussten, aufgrund der Zugeständnisse der Konzession, die Sie an die CDU gemacht haben?
Nein. Verhandelt haben im Prinzip die CDU mit den Fraktionen, die Minderheitsregierung bilden. Es ging nie um die Frage von konkreten Regierungshandeln. Es war allen Beteiligten klar, dass ein Weg gefunden werden muss, wie diese Minderheitsregierung ins Amt kommt. Und das, was diese Minderheitsregierung als Minderheitsregierung macht, ist Sache von Linke, SPD und Grüne. Und der Koalitionsvertrag war ja schon ausgehandelt in der Erwartung, oder in dem Wissen, dass es eine Minderheitsregierung sein wird, die künftig in Thüringen regieren sollte. Und was wir jetzt aber gemacht haben, war ja nach der Situation am 5. Februar mit der CDU darüber zu reden, wie kann der politisch erfolgte Dammbruch rückgängig gemacht werden, zumindest auf einer formalen Ebene. Und wie kann auch Vertrauen insoweit wiederhergestellt werden in den Landtag? Das hat erheblich gelitten. Und wie kann vor allem auch es erreicht werden, dass stabile Verhältnisse tatsächlich auch wieder Thüringen handlungsfähig machen? Und da haben sich dann eben Fraktionen miteinander verabredet, wie kann diese Zusammenarbeit im Parlament aussehen? Mhm. Und das ist Bestandteil der Vereinbarung und die dann auch protokolliert worden sind.
Wird das öffentlich gemacht oder ist das Geheimsache?
Wir haben am Mittwoch wurde es früh unterzeichnet vor den Fraktionssitzungen, von denen wir zwei Vertretern der vier beteiligten Parteien. Wir haben das nicht medienöffentlich gemacht, sicherlich auch aus verschiedenen Gründen, die vorrangig auch in der CDU zu suchen und zu diskutieren sind. Wir haben uns verabredet, dass es nicht aktiv veröffentlicht wird, waren uns aber sicher, dass es nicht geheim bleibt. Und es war dann tatsächlich so, es war, glaube ich, keine zwei Stunden später auf Twitter.
Ja, das ist ja so ein Kanal. Ja, also das heißt, man kann sich das anschauen, aber man kann auch durchreden. Also der Schulfrieden, das hat der Mayer Vogt im Interview schon gesagt, das ist ein Thema, Finanzierung der Kommunen und vielleicht auch die Versorgung im öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum. Das sind so drei Dinge, wo Sie jetzt nicken und sagen, na klar, also
Naja, das sind die Themen, die doch auch bei uns im Koalitionsvertrag stehen. Die Versorgung mit Gesundheitsstrukturen, mit Mobilität im öffentlichen Raum ist eine Kernherausforderung für jede Landesregierung, die in einem solchen Land wie Thüringen unter diesen Verhältnissen, topografischen, geografischen Verhältnissen, auch Verantwortung für die Menschen im ländlichen Raum hat. Und natürlich leben die Menschen in den Dörfern, und die Dörfer müssen handlungsfähig bleiben. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber dass wir Investitionsstau haben, klar, den müssen wir bearbeiten. Da streiten wir uns über das Wie möglicherweise. Wie kann da abgebaut werden? Wer trägt wie welche Verantwortung? Das sind doch alles Themen, die man wirklich auch auf parlamentarischer Ebene diskutieren muss, die im Koalitionsvertrag stehen. Und ich sage mal, bei dem Schulfrieden. Und das ist möglicherweise auch eine neue politische Qualität, die jetzt eintritt und wo möglicherweise auch langsam Vertrauen entsteht. Vor einigen Jahren hat Ministerpräsident Ramelow die CDU auch eingeladen, an der Kommission Zukunftsschule teilzunehmen und dort mitzuarbeiten, weil wir brauchen an der Bildungspolitik doch eine verstetigte Entwicklung, um Digitalisierung und auch moderne Lernformen dort wirklich zu etablieren und auch Gebäude und die Schulstruktur so anzubieten, dass die Kinder praktisch den größten Lernerfolg haben.
Nur mal kurz einzuflechten, 10 Jahre sind wir zurück. Der Datenschutzbeauftragte Hasse sagt, ja, es gibt Länder, wo schon in den Schulen programmiert, in den Kindergärten schon die einfache Dinge programmieren und eine Lehrer so weit ist, das auszubilden, vergehen 8 bis 10 Jahre und wir hängen da massiv zurück. Ja. Übertreibt er oder hat er recht?
er wird natürlich insoweit ein bisschen übertreiben, weil es viele engagierte Lehrer gibt, die sich das auch selber aneignen und dann Experten durch Eigenstudium werden und einfach ein Interesse haben, das auch ihren Schülern mitzugeben, weil sie natürlich Schüler vor sich sitzen haben, die ihr Handy wie selbstverständlich benutzen, und dann gibt es vielleicht auch 2-3 Freaks dabei, und die dann auch schon mal ein bisschen Java programmiert haben und daran Spaß haben. Und da muss man als Lehrer auch mithalten. Ich glaube, wir haben viele gute Lehrer, die genau das machen. Mhm. Aber der formelle oder formale Weg, das im Studium zu implementieren, das dann zuzulassen, einen Lehrplan reinzuschreiben, da übertreibt Herr Hasse nicht. Das ist sicherlich so. Und da muss man eben genau überlegen, dass man Bildungspolitik halt so verstetigt, dass Bildungspolitik nicht davon abhängig ist, wer zur nächsten Wahl möglicherweise gewinnt und dann den Bildungsminister stellt, sondern da haben alle Parteien auch eine Verantwortung, praktisch dafür Sorge zu tragen, dass nicht Lehrer, Schüler, Eltern Angst haben vor dem nächsten Wahlergebnis. Nicht, weil es ihnen politisch vielleicht nicht gefällt, sondern weil sie Angst haben, dass sich ihre Schule wieder verändern wird und die Zukunftsfragen wieder nicht gelöst werden. Und es bringt Schule nicht voran, wenn hier die Parteien einfach nur mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern man muss sagen, man hat eine gemeinsame Verantwortung. Und gerade im Bildungsbereich reicht die gemeinsame Verantwortung halt weit, weit, weit über das Ende der nächsten Legislaturperiode hinaus. Und deswegen die Einladung damals in die Kommission Zukunft Schule, die hat damals die CDU ausgeschlagen, hat es abgelehnt. Es gab, und das hat sicherlich auch das Zusammenarbeiten hier im Landtag schwer gemacht, kein gemeinsames Thema von Rot-Rot-Grün mit der CDU, was man irgendwie bearbeitet hat. Und jetzt ist der Weg geöffnet, Schulfrieden, Schule 2030, dort den Dialog zu führen, und diesmal werden sich die Parteien der CDU mit beteiligen.
Das heißt, das Hufeisen rostet an, so ein bisschen. Die CDU ist offener auch für die Linkspartei auf kommunaler Ebene jetzt schon länger. Und auf Landesebene auch ist es pragmatischer, als es in den Verlautbarungen, in der Mediendebatte eigentlich oftmals ankommt?
Na, mir greift das ein bisschen zu kurz, weil auf kommunaler Ebene ist für die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellbar und wird auch praktiziert. Und insofern ist das für mich keine jetzt praktische Frage, was passiert. Sagen wir, das sogenannte Hufeisen oder Totalitarismustheorie oder Extremismustheorie ist natürlich doch schon seit langem von seriösen Politikern, von Wissenschaftlern, Historikern auch angegriffen und argumentativ widerlegt. Und ich glaube, dass auch in der CDU Menschen, die mit uns in einem Verhandlungsraum saßen, nicht ernsthaft davon überzeugt sind, dass die Linke mit der AfD in irgendeiner Form gleichzusetzen ist oder gar Bernd Höcke in irgendeiner Form vom Wertekanon, vom Typus Mensch, vom Menschenbild, was er vertritt, in irgendeiner Form vergleichbar wäre mit Bodo Ramelow. Es ist praktisch Bodo Ramelow, der völlig entgegengesetzte Werte vertritt. Und das ist, glaube ich, einigen klar. Und diese Frage, nämlich worauf gründet sich denn eigentlich diese Hufeisentheorie? Diese Frage muss die CDU theoretisch, politisch mit Argumenten bearbeiten und nicht durch praktische Entscheidungen der Zusammenarbeit, weil es nicht anders geht. Weil sonst kommen wir in der Folge nämlich zu ganz anderen Formen der Zusammenarbeit, losgelöst von einer wirklichen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich Grundlage dafür ist, für uns, dass wir sagen, die AfD gehört nicht zum demokratischen Spektrum der politischen Parteien.
Da sind wir wieder beim ländlichen Raum. Also wenn man dann sich aufs Radl schwingt oder sonst auf welches Gefährt und tatsächlich mal aus der Erfurt-Weimar-Jena-Blase rausgeht, das kann ja für einen selber hilfreich sein, hilft das zumindest zu verstehen, woher irrationale Ängste kommen, auch so ein Trotz, eine Trotzreaktion, jetzt zeige ich es denen mal, und überhaupt, es ist ja ein eigenartiges Gebräu, wie zuhören hilft, mal rausgehen aus der eigenen Blase, was sind weitere Strategien, die helfen könnten?
Wir brauchen, glaube ich, wieder so eine Art wechselseitiges Grundverständnis, was es vielleicht früher mal in der Politik gegeben hat, aber momentan nicht gibt. Wir brauchen auf der einen Seite, und da sind wir als Linke durchaus auch an erster Stelle mitgefragt, ein Verständnis dafür, dass Menschen auch aufgrund von Emotionen, Wahrnehmung, Gefühlen, Erwartungen, Ängsten auch eine Meinung vertreten. Und da meine ich jetzt nicht sag ich mal, eine rassistische Position, sondern ich meine jetzt erstmal ein Gefühl der Unsicherheit, tatsächlich, wie geht's meinen Enkeln in 20 Jahren, was passiert eigentlich mit der Friedenssituation in Europa, Ukraine, was ist jetzt mit dem Coronavirus? Und in der Politik antworten wir manchmal auf solche auch Ängste, die sich manchmal auch ein bisschen absurd anhören, wenn man sich mit den Themen inhaltlich, theoretisch, praktisch auseinandersetzt, antworten wir mit Argumenten und erklären dann, warum das falsch ist. Wir haben eine andere Analyse, wir haben andere Varianten abgewogen, kommen zu anderen Ergebnissen. Und das spricht die Menschen nicht an, weil sie sagen, ich will doch einfach nur erstmal mit dem, was ich jetzt gerade emotional zum Ausdruck gebracht habe, ernst genommen werden. Mhm. Ich glaube, das müssen wir lernen. Wir Linke argumentieren dann viel und können das auch manchmal ganz gut und lange und werden da nicht verstanden. Und wir brauchen auf der anderen Seite aber auch das Bewusstsein bei den Menschen, dass Politiker nicht irgendwelche Leute sind, die nur im Parlament abhängen und die den Arm heben, sondern dass das Menschen sind, die sich jeden Tag für viele Stunden und sehr intensiv mit unserer Gesellschaft beschäftigen und dadurch auch mit sehr speziellen Themen, ja, in meinem Fall Innenpolitik, das geht vom Rettungsdienst bis hin zur Polizei und ins Reinarbeiten, mit Experten nochmal reden, mit Leuten, die da praktisch arbeiten und im Ergebnis durchaus verantwortungsbewusst auch eine Entscheidung treffen. Natürlich würde eine CDU vielleicht dieselbe Frage anders beantworten als die Linke, weil wir die Fragen, die wir beantworten, in einem anderen Wertekonstrukt einordnen und dadurch eine andere Antwort einfach finden, zu einer anderen Gewichtung von Argumenten kommen. Aber es sollte auch gesellschaftlich akzeptiert werden, dass das eben passiert, dass das so Anhörungsprozesse gibt, dass wir auch Experten sind in einzelnen Themen, dass wir aber mit anderen Fachexperten natürlich uns austauschen und dass nicht jede gesellschaftliche Herausforderung aus dem Bauch heraus zu beantworten ist. Ich ärgere mich immer so ein bisschen, wenn ich am Infostand rede, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber das soll es eigentlich gar nicht, wenn ich mit Leuten diskutiere und die sagen mir was und ich argumentiere dann und mit meinem Sachverstand, und dann kriege ich gesagt, ich soll nicht so tun, als ob ich es besser wissen würde. Und dann denke ich manchmal, ja, aber tue ich. Und dann gibt es einen Konflikt in dem Moment. Und ich glaube, wir sind gut beraten, irgendwie zu schauen, wie wir an diesem Konflikt arbeiten, wie wir diese Differenz bearbeiten können. Und dann können wir auch ganz offener und zielorientierter wieder ein Problem lösen.
Hört es nicht auch dazu, auszuhalten, dass andere eine andere Lösung anstreben, andere Auffassungen sind und das dann auch mal den Frieden damit zu machen? Na gut, dann machen wir es erstmal eben so, also pragmatischer ranzugehen, ohne die eigenen Werte, die Vision, auch das Kämpferische aufzugeben, ist ein schweres Balanceakt.
Das ist schon manchmal schwer. Also wir haben in den letzten 5 Jahren in der Regierungsverantwortung mit SPD und Grünen natürlich auch Kompromisse schließen müssen als Link, aber es gab dabei immer ein Kompass im Prinzip. Wir haben aber gesagt, wir dürfen niemals in die falsche Richtung laufen. Wir dürfen uns ärgern, weil die Schrittlänge zu kurz ist oder die Geschwindigkeit zu gering, aber wir dürfen niemals in die falsche Richtung laufen. Und manchmal war es halt dann noch besser, stehen zu bleiben, als irgendwie zurückzugehen. Und jetzt ist die Frage, wo finden wir eigentlich den Kompromiss oder wo ist der Pragmatismus eigentlich zu suchen, den es braucht? Der Pragmatismus zwingt uns doch deshalb, weil wir für bestimmte Entscheidungen Mehrheiten brauchen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. Also wir würden gesellschaftspolitisch verharren, wenn jeder auf seiner Position besteht und dadurch keine gemeinsamen Verabredungen zustande kommen. Im Parlament ist ganz einfach, man braucht eine Mehrheit bei Abstimmungen und die muss man gewinnen und da müssen alle mit diesem Kompromiss in irgendeiner Form gut zu leben können. Und das ist, glaube ich, der Pragmatismus, den es braucht. Es braucht Ziele und diese Ziele derjenigen, die einen Kompromiss finden müssen, bestimmen den Korridor. Ja. Und dann muss es in diese Richtung gehen und dann muss man gucken, so ein bisschen ausdrehen. Was es aber nicht geben darf, ein Pragmatismus, dass man, sag ich mal, inhaltliche Positionen aufgibt dabei. Es gibt so manchmal, ich sag mal, Verfassungsschutz ist ein gutes Thema, das ist ein strittiges Thema, auch zwischen den Parteien hier im Land, hat die Linke da durchaus eine exklusive Haltung dazu. Und das steht im Koalitionsvertrag 2014 wie 2020 ein sehr bemerkenswerter Satzeinschub mit drin. Dort steht in Anerkenntnis der unterschiedlichen Positionen der Parteien zur grundsätzlichen Frage der Existenz eines Verfassungsschutzes. Das heißt, man macht auch mal sichtbar, wir haben jetzt einen Kompromiss geschlossen, der ist für 5 Jahre, aber die Parteien behalten ihre Position, Aber und diese Positionen waren Grundlage des Kompromisses. Das heißt, es wird transparent gemacht, wer steht wo und wie ist man zu diesem Kompromiss gekommen. Das heißt, und das finde ich richtig, dass man das auch deutlich sagt.
Also Koalition ist keine Gleichmacherei, die Positionen bleiben. Es gibt auch zwischen SPD und Grünen und Linken unterschiedliche Positionen, aber es ist ein gesunder Kompromiss, eine Form der Zusammenarbeit, der jetzt auch mit der CDU passieren wird. Eigentlich ja ein interessanter Zustand. Also die Willkür der Koalition durch die Mehrheit ist weg. Man kann nicht alles abschmettern. CDU hat eine gute Position. Das könnte man doch eigentlich jetzt 5 Jahre machen. Warum müssen wir das in dem Jahr wählen?
Ich will so ein bisschen mit diesem Narrativ brechen wollen. Die Willkür der Mehrheit. Es gibt doch Gründe, warum SPD, Linke und Grüne eine Regierungskoalition gebildet haben, weil sie inhaltlich in vielen Fragen sehr nah beieinander sind. Und es gibt doch Gründe, warum wir mit der CDU keine Koalition bilden können, weil wir so weit auseinanderstehen. Also die Linke und die CDU stehen so weit auseinander, was in ihrem Wertesystem, im Parteienkontinuum, dass 3 Parteien dazwischen noch Platz haben. Und nun gibt es doch mehr Gründe, also wenn die CDU ausgehend von ihrer Positionierung einen Antrag in den Landtag einbringt, als nur die Tatsache, dass wir eine Mehrheit haben, die uns dazu bringt, diesen Antrag abzulehnen. Ist vielleicht auch einfach von uns eben argumentativ nicht nachvollzogen. Hier wird kein Antrag abgelehnt, nur weil er von denen und denen gestellt worden ist. Das will nicht ausschließen, dass das auch ab und zu mal passiert ist.
Weil es ja auch taktisch von der anderen Seite auch so kommt, das Ding können sie eigentlich hier ablehnen und dann viel Spiel dabei.
Oh. Es wird ja auch praktisch gebraucht, dass man auch versucht, mal jemanden vorzuführen in so einer Dreierkoalition. Da bringt man mal im SPD-Bundespartei das Beschluss hier in den Landtag ein, wo man weiß, da können die mit der Linken nie dafür stimmen. Das macht man dann schon mal.
Aber AfD-Anträge, die werden grundsätzlich abgelehnt?
Wir hatten auch schon Situationen, dass die CDU in der letzten Legislaturperiode einzelnen Anträgen der AfD zugestimmt hat. Die hatten dann keine Mehrheit, weil es ja eine rot-rot-grüne Mehrheit gab. Und jetzt soll das eigentlich ausgeschlossen sein wegen dem
Stabilitätsmechanismus. Der Stabilitätsmechanismus soll verhindern, dass sich irgendeine Fraktion eine Mehrheit mit der AfD sucht. Also auch die CDU, wie soll diese, das ist ja eigentlich eine Brandmauer, wenn man so will, oder ein Damm, wie ist das vereinbart? Wie wollen Sie sichergehen, dass das nicht passiert?
Ich glaube, es ist erstmal ein notwendiges Signal nach außen. Gestern die Rede von Bodo Ramelow nach seiner Wahl ist ja auch sehr gut kommentiert mit seiner starken Abgrenzung gegenüber der AfD und seiner Begründung, die er dazu geliefert hat worden. Und die CDU muss nun natürlich auch deutlich machen, dass das, was am 5.2. passierte, nicht dazu führt, dass es jetzt wirklich eine Koalition in der Opposition und damit eine destruktive Opposition mit der AfD gibt. Und jetzt ist einfach verabredet und deswegen ist es, glaube ich, aus Sicht der CDU nochmal wichtig zu sagen, es handelt sich nicht um eine aktive Tolerierung von Rot-Rot-Grün, dass hier jeder eigenständig Anträge einbringen kann. Die CDU, wir als Koalitionsfraktion nach den Regeln der Koalition. Und dann gehen die in die Ausschüsse, werden dort diskutiert. Und das Ziel ist, soweit die Verabredung, dass man dann nur miteinander zum möglichen Kompromiss kommt. Und erst wenn man den gefunden hat, kommt es zu einer Abstimmung auch im Landtag. Und so lange wird man beraten müssen, dass das kein Dauerzustand sein kann. Das wissen, glaube ich, alle. Und deswegen gilt er auch nur bis zum Ende des Jahres und dann treten wir ja in die Neuwahlen ein.
Ja. Sie müssen ja auch der CDU Luft zum Atmen lassen, kann ich mir gut vorstellen, weil eine geschwächte CDU, das ist ja die Idee der AfD, dass sie die konservative Kräfte schwächen, die Linkspartei als natürlicher Feind braucht sie natürlich. Das heißt, an der geschwächten CDU kann ihnen ja nicht gelegen sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich freut man sich als Partei immer, wenn man stark bei Wahlen abschneidet und man freut sich auch, wenn andere Parteien sieht, wie sie abschneiden und verlieren. Aber man freut sich mitunter auch nur wenige Minuten darüber. Ja. Ich erinnere mich bei Linken und PDS-Veranstaltungen, da freut man sich dann über das SPD-Ergebnis und dann sieht man eigentlich, was das in der Gesamtschau eigentlich bedeutet. Die Zeiten sind lange vorbei. Also insofern, wir haben doch in der Bevölkerung auch Menschen, die genau diese Einstellung, die eigentlich eine konservative Partei wie die CDU vertritt, auch teilen und auch in dem Parlament vertreten.
Die brauchen zu Hause auch.
Und die brauchen einen politischen Akteur, den sie die Verantwortung übertragen können, in ihrem Sinne zu entscheiden. Und deswegen haben wir da kein Interesse daran, jetzt die CDU zu zerflattern. Sie hat eine Verantwortung wie auch Linke oder SPD. Und deswegen muss man auch schon so ein bisschen achten, das Parlament und die parlamentarische Demokratie wurde am 5.2. sehr stark geschädigt. Die CDU wird lange brauchen, um sich davon zu erholen, auch die FDP nehme ich an. Und deswegen geordnet in Neuwahlen, in einer ruhigen Situation, nachdem auch hier nochmal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ist sicherlich nicht das Falscheste. Wir hätten uns gewünscht, in die Neuwahlen schneller zu kommen. Aber ja, wir haben kein Interesse am Erstarken der AfD.
Wenig Häme habe ich erlebt und auch wenig Jubel. Also sogar Bodo Ramelow nach der Vereidigung jegliche, kein Triumph. Das fand ich bemerkenswert, dass sie in Erfolg auch die hohen Umfragewerte gar nicht bejubeln, gar nicht feiern, gar nicht so richtig auskosten. Weil es einen Beigeschmack hat?
Natürlich. Ist aber die Umfragewerte jetzt zum Beispiel für die Linke, die ging ja bis 41%, sind ja im Prinzip eine Reaktion auf den 5. Februar. Hm. Das muss man sagen. Die sind natürlich auch eine Wertschätzung gegenüber der Linken, gegenüber Bodo Ramelow, wie wir uns in diesem Prozess verhalten haben, wie Position bezogen haben. Aber wir würden gerne weniger Zustimmung erfahren, wenn wir diesen 5. Februar rückgängig machen können, weil der tat uns allen nicht gut. Hm. Und wir wissen auch nicht, welche politischen Auswirkungen auf lange Sicht dieser 5. Februar haben wird. Und gestern, ja, es war kein Grund für eine euphorische Feier und wir haben uns auch dazu verabredet, dass wir die Wahl als das annehmen, was es ist. Jemand kriegt im dritten Wahlgang auf ganz legitim demokratische Weise die Mehrheit, übernimmt ein Amt als Ministerpräsident. Das ist ja ein würdevoller Vorgang und Bodo Ramelow übernimmt, wie die Minister, auch eine hohe Verantwortung für die Menschen hier in diesem Land. Und aber es gibt keinen Grund für frenetische Beifallsstürme. Es war, sag ich mal, ein hartes Stück Arbeit, das wir seit dem 5. Februar bewältigen mussten, um zu diesem Tag zu kommen.
Hier muss man sich ja oft mal zusammenreißen, habe ich das Gefühl, um in der Rolle zu bleiben, Kontenance zu wahren, obwohl es einen vielleicht manchmal zerreißt. Was haben Sie für Strategien? Gehen Sie mit dem Fahrrad aufs Land und schreien den Wald an? Oder wo? Also es muss ja irgendwo hin, also auch in den Verhandlungen, zähe Verhandlungen, über Nächte gehen, mit der CDU auch Krisengespräche, was ist jetzt zu tun? Also ich weiß nicht, wie viele Nächte Sie schon in irgendwelchen Sitzungen verbracht haben, jenseits ihrer Wohnung. Was ist eine Kompensation? Schreien unter Wasser oder mit dem Rad oder irgendwie auf was einschlagen? Was sind das für Strategien?
Ich brauche da gar nicht so viel, aber Radfahren gehört schon dazu.
Radfahren sollte ich auspowern, ja?
Ja, aber das mache ich auch gerne, wenn ich keinen Stress habe. Nee, ich bin doch gar nicht so der Typ. Ich brauche die Zeit und das ist tatsächlich, was man in den letzten 4 Wochen wirklich massiv gemerkt hat, dass das auch anstrengend. Ich brauche die Zeit, um runterzukommen nach so einer Sitzung, weil natürlich der ganze Kopf ist voll und wie viele Strategien, Fallkonstellationen, Varianten, Möglichkeiten, die eintreten können, haben wir durchdacht, durchsprochen, diskutiert. Es sind ja nicht nur die Verhandlungen mit der CDU, davor liegen Verhandlungen mit Rot-Rot-Grün, davor liegen Gespräche nur mit innerhalb der Linken und davor liegen auch nochmal Gespräche in kleineren Gruppen, wo man auch schon mal das alles vorbereitet. Also diese vielen Stunden mit der CDU sind ja praktisch nur
ein Ausschnitt.
Und zeigt nicht, was eigentlich davor schon stattgefunden hat. Und ich habe die letzten Wochen tatsächlich gemerkt, dass man früh aufwacht und hat die ganze Nacht durchgeschlafen, aber man ist sofort bing, mit dem Kopf wieder da, hat sofort wieder alle Gedanken, die man ordnen muss und dann merkt man schon, man hat zwar geschlafen, aber so ausgeruht ist man dann doch nicht, also insofern. Aber ich brauche das nicht, dass mir reicht dann, dass wir uns nach den Verhandlungen uns nochmal hingesetzt haben, auch ein Bier getrunken haben und dann bleibt man noch 2 Stunden nochmal nachts länger sitzen. Entwickelt auch vielleicht manchmal eine Form von Sarkasmus oder Ironie, um das
zu kommentieren. Humor, also Humor hilft, Sarkasmus, um das auszuhalten. Ne?
Mhm. Na, Lachen hilft doch immer und das nimmt ja auch bei einem selbst die Spannung. Und wenn man sich dann auch Sachen erlebt, man sitzt in Verhandlungsrunden, da sitzen 20 Leute drin über mehrere Stunden und man hat ja keine Zeit oder nur ganz wenig, sich untereinander nochmal auszutauschen. Und dann erzählt man sich nochmal ja die Wahrnehmung von bestimmten Situationen. Es gibt ja auch lustige Momente, es gibt ernste, fast krisenhafte Situationen in solchen Verhandlungen. Und wenn man sich dann abends nochmal erzählt, aus unterschiedlichen Blickrichtungen, und dann mit einer Prise Humor oder Ironie oder Übertreibung und Zuspitzung, dann lacht man und dann gewinnt man dadurch auch eben ein bisschen Abstand. Und das ist das, glaube ich, was alle ein bisschen brauchen manchmal.
Abschließend noch was Positives aus dieser Krise zu ziehen. Es ist ja die Kenntlichmachung, dass dieser 5. Februar eine Kenntlichmachung gezeigt hat, dass sich Leute positioniert haben, Masken gefallen sind und von Solidarisierung bis Klarheit in den Einstellungen. Kann man das als das Positive rausziehen aus diesem Ding, dass mal Dinge klar geworden sind und Kenntlichmachung und Positionierung deutlich geworden ist?
Ich würde es ja nicht als positiv bezeichnen, weil
als Effekt.
Es gibt eine Erfahrung, die ist neu hinzugekommen und dazu gehören ganz viele Aspekte. Und das sind genau so Aspekte, die jetzt auf dem Tisch liegen und mit denen wir umgehen müssen. Und insofern hat dieser 5. Februar definitiv unsere Erfahrungswelt bereichert. Ich hätte gerne darauf verzichten können, hätte gerne am 5. Februar andere Erfahrungen auch machen können oder wollen. Und damit müssen jetzt alle umgehen, weil wir werden in Thüringen, die CDU, auch die FDP, auch daran gemessen, wie sie genau mit diesen Erfahrungen umgeht. Und das ist, glaube ich, der wichtiger Aspekt auch dabei, der uns auch ein Stück weit jetzt antreibt, in diesem Jahr bis zur Haushaltsberatung beispielsweise zu kommen.
Mhm. Dann wird es nochmal sehen, ob der Pakt, hätte ich mal gesagt, die Vereinbarungen oder die Absprachen halten, denn den Haushalt, den sollte ja auch dann die CDU mitbeschließen.
Ja, davon aus? Das ist Teil der Vereinbarung.
Mhm. Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft und ja, viel Spaß auf dem Fahrrad, dann nochmal im ländlichen Raum. Das war Steffen Dittes, der innenpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke und bei vielen Verhandlungen dabei. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, gleichfalls, danke.